Herzlich willkommen, der Ton geht, kein Problem. Herzlich willkommen zu einem, Micha hören wir im Hintergrund reden und Hauke erzählt uns, was gewesen wäre, wenn wir einen anderen Weg gegangen wären. Das war übrigens ein Hinweis an die Regie, dass ich euch noch übers Studio Lautsprecher höre.
Ich gehe da mal hin.
Danke, du. Das ist hervorragend. So, und ich erzähle euch jetzt, was hätte sein können, wenn die Jungs gerade eben ein paar andere Wege gegangen wären. Ich glaube, das ist sogar diesmal echt eine ganze Menge, denn die haben ein paar Mal echt einen Weg gewählt, den ich nicht vorgesehen habe. Ich fange mal von Anfang an an. Wir haben mit einem super krassen Cliffhanger aufgehört. Das hat es ein bisschen schwierig gemacht. Wir haben diesmal auch einen Cliffhanger, wobei der nicht so krass ist wie das letzte Mal. Das Blöde ist, dass man echt so reinstarten muss, volle Action. Das war auch echt ein bisschen schwierig. Aber ich hatte mir zwei Optionen überlegt. Nummer eins, dass die natürlich sagen, hey, wir stellen uns dem Ganzen. Oder Nummer zwei, wir versuchen zu fliehen. Beim Fliehen hätten die eingeholt und hätten versucht, die abzudrängen. Also die Jungs von der reinen Offensive. Unsere haben eine ganz andere Lösung eigentlich gewählt. Sie haben halt diese Nägel geworfen und auf die Reifen geschossen. Damit hatte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich dachte, die halten an und stellen sich dann dem Kampf. Das hat dann dazu geführt, dass der Wagen eben quasi sich überschlagen hat. Und dann wäre es zu einem Kampf gekommen. Ich hatte hier wirklich den ganzen Kampf auch vorgesehen. Also es hätte sein können, dass die echt gegen die kämpfen müssen. Und das wäre ziemlich happig gewesen, das wäre nicht cool gewesen, denn es hätte eine ganze Weile gedauert und die hätten dabei tatsächlich draufgehen können. Denn die Typen in dem Wagen wären 5 Leute gewesen und die waren nicht so von, ne, die waren nicht von schlechten Eltern. So, sie sind aber auch nicht dazu gekommen, die in Ruhe zu plündern. Das lag daran, dass sie einfach wieder eine ganze Weile rumlamentiert haben. Ich habe immer so eine Art Notlösung, was ist, wenn die echt stundenlang rumquatschen, was machst du dann? Und hier war meine Notlösung eben das mit den Autos, die am Horizont erscheinen. Ich weise jetzt schon mal darauf hin, das hier enthält Spoiler. Das kann sein, dass ich hier Sachen sage, die im nächsten Abenteuer noch zu erfahren sind oder die euch vielleicht nerven. Es wird nicht super schlimm, aber jetzt wäre der Moment, hier wegzuschalten. Wobei, nee, schaltet nie weg. Steht einfach auf oder macht den Ton aus. Hauptsache, wir haben die Views. Das ist das Allerwichtigste. Gott sei Dank, wir schlechten Menschen. So, genau. Und jetzt kommen die Spoiler. Es gibt nämlich eine Fraktion, die heißt die Vagabunden. Die hätten zweimal auftauchen können, zweimal haben wir eine Runde um die gemacht. Denn theoretisch hätten sie hier auch erfahren können, dass das die Vagabunden sind, die da angreifen. Das ist so eine, auch eine Fraktion, die so ein bisschen ein Gegensatz zur reinen Offensive ist. Die reine Offensive ist echt so ein Verein von, sagen wir mal so, Kriegsfanatikern, Waffenfreunden, Leute, die auch häufig einfach keine wichtige Rolle in unserer bisherigen Gesellschaft gespielt haben und denen der Untergang der bisherigen Gesellschaftsordnung gar nicht so ungelegen kommt. Denn plötzlich sind sie jemand, sie spielen eine Rolle und deswegen ist deren Gesellschaft auch so gefestigt in dieser Stadt-Endstation eben. Und die Vagabunden sind eher Leute, die scheißen drauf. Die sind irgendwann an einen Punkt gekommen, wo die sagen, fuck it, wir nehmen, was wir kriegen können und geben nichts zurück. Und die reine Offensive ist dagegen natürlich der völlige, also ist der völlige Gegensatz einfach. So. Sie sind dann quasi abgehauen vor den Vagabunden und das mit der Gasgranate war natürlich, ja, das merkt natürlich jeder auch, das ist nicht die schönste Lösung, das war so eine Endlösung, einfach irgendwas musste ich machen. Endlösung, oh, schöner Begriff. Oh, heikel, Live-Fernsehen. Genau, das war irgendeine Lösung, die ich dann wählen musste, um einfach die in eine Situation zu bringen, denn auch da, ganz häufig ist tatsächlich ein Punkt, dass ich einfach in Zeitdruck gerate, denn ich höre dann auf dem Ohr, ey, wir müssen mal Werbung machen, eigentlich wollen wir natürlich schon regelmäßig mal eine Werbung schalten, aber letztlich muss hier auch zur Story passen. Und wenn die Jungs ein bisschen trödeln, trödeln sie halt. So, und dann kam nämlich die erste Umfrage nach der Gasgranate. Da habt ihr gewählt, dass Divan der Würger erscheint. Ich versuche immer, die so zu gestalten, dass ich vorher nicht weiß, was es wird. Und ich wusste hier tatsächlich auch nicht, was es wird. Ich hatte auch keine wirklich realistische Vermutung. Ich erzähle euch mal, was hätte passieren können. Sie wären natürlich immer in diesem Raum aufgewacht. Ich muss mal eben gucken. Also, Vanessa. Mitten im Raum liegt der regungslose Körper von Vanessa. Sie sieht nicht weiter äußerlich verletzt aus, aber reagiert auf keinerlei Zuruf oder ähnliches. Die vier können sie allerdings mit den Füßen erreichen und finden bei ihr eine Haarnadel. Jemand mit passendem Talent könnte sich damit befreien. Gelingt ihm dies, kann er sich umsehen und auch die anderen befreien. Die ist auch wichtig, die Haarnadel nachher eventuell noch. Dann kommt jemand in den Raum und ist völlig empört. Er schnappt sich Vanessa und sofort und ruft nach einem Arzt. Wir reden hier von Starov natürlich. Seine Begleiter sprechen die anderen sofort auf den Zwischenfall an. Also die wären dann im Verdacht gewesen, dass sie es einfach waren, dass sie Vanessa was angetan haben, denn die Gruppe wollte Vanessa hier nichts Böses. Dann Nummer 2, Divan der Würger. Haben wir gewählt. Brauche ich im Grunde nicht mehr viel zu sagen. Dann Nummer 3, der kleine Sergej. Den haben wir später ja auch kennengelernt. Wären die vier erwacht und der kleine Sergej wäre im Raum gewesen, hätte er sie lächelnd angeglotzt und wäre fast aufdringlich nett gewesen, genauso wie es sein Vater eben war. Er hätte ihnen verraten, wo sie sind, hätte ihnen verraten und sie hätten es schaffen können, ihn zu überreden, dass er sie befreit. Wäre ihnen das gelungen, hätten sie einen kleinen Bonus auf geistige Gesundheit gekriegt, weil sie so ein freundliches Gemüt getroffen hätten. Er wäre einfach sehr glücklich, das wäre eine schöne Situation für sie gewesen, die sie aufgemuntert hätte. Scheitert es, wäre einfach auch die Tür aufgegangen und Starov wäre reingekommen. Allerdings wäre Starov ihnen dann nicht so freundlich begegnet, wie er es jetzt getan hat. Denn für ihn wäre das keine schöne Situation gewesen, dass der Junge schon im Raum ist. Das ist sein Sohn, logischerweise. So, weiter geht's. Starov ist reingekommen, hat die vier begrüßt. Starov sollte so ein netter Kerl sein. War natürlich so vorgesehen. Das mit dem Zettel, genau, das war auch so vorgesehen. Er sollte ihnen den Zettel einfach wegnehmen, denn das war natürlich der Antrieb. Ich hatte mir da, das kann ich schon mal vorwegnehmen, schon gedacht, dass sie an irgendeinem Punkt rumdiskutieren, dass sie mehr Zettel wollen. Deswegen hatte ich nur 3 Aufgaben geschrieben, weil mir schon völlig klar war, dass sie irgendwann verhandeln werden, weil sie mehr Zettel wollen für eine Aufgabe. Deswegen, es gab nicht 4 Aufgaben, das hätte nie geklappt. Die 4-mal hintereinander von diesem kleinen Jungen losschicken zu lassen, da hätten die den umgebracht. So, er hat sie also mit der ersten Aufgabe zu Plunder und Pfund geschickt, um diese Puppe zu holen. Sie sind relativ schnell darauf gekommen, dass sie feilschen können. Es hätte allerdings noch andere Optionen gegeben. Zum Beispiel hätten sie versuchen können, ihn zu überreden. Hätten sie versucht, ihn zu überreden, hätte er ihnen angeboten, dass sie ihm das Geld später vorbeibringen oder beziehungsweise die Konservendosen. Das ist gleich ein wichtiger Punkt, was das bedeutet hätte. Hätten sie ihn bedroht, hätten sie das wirklich sehr gut ausspielen müssen. Also sie hätten ihn echt einschüchtern müssen. Das hätte ihnen gelingen können, ihn einzuschüchtern, und er hätte ihnen die freiwillig gegeben. Das hätte aber Konsequenzen gehabt. Kommen wir auch noch zu. Und dann habe ich hier vermerkt, andere kreative Möglichkeiten. Das mache ich ja nicht immer so. Das ist dann, ja, schlecht ist schlecht und gut ist gut. Es muss dann immer im späteren Verlauf irgendeine Konsequenz haben, wo sie spüren, sie haben sich gut oder schlecht im Sinne der Moral verhalten. Wobei immer jeder Charakter das natürlich anders auslegt. Also Jean-Ni Moröder besitzt keinerlei Moral. Da geht es nur um Loot. So. Sobald sie mit der Puppe zurückkehren, bla, steht er am kleinen Brunnen, die 4 freuen sich, er gibt ihnen die Puppe und er gibt ihnen ein Viertel des Zettels. Da dachte ich mir, jetzt geht's los. Jetzt werden sie anfangen zu diskutieren, denn er hat sie verarscht. Haben sie auch gemacht. Und dann kam die zweite Umfrage. Was verlangt Sergej nun von den 4? Sie sollen ihm einen Frosch aus dem Brunnen fangen? Das war persönlich mein Favorit. Ich war mir nicht sicher, ob ihr das nehmt, aber ich fand es einfach sehr schön. Dann kam 2. Sie sollen sich mit irgendwem auf dem Platz prügeln. Ich dachte, ehrlich gesagt, zwischendurch, das wird es. Das hätte ich aber fast schade gefunden, denn im Nachhinein dachte ich, das ist irgendwie die einfachste Lösung. Und dann das, was ihr gewählt habt, was auch eine sehr coole Lösung war, sie sollen ihm bei einer Liebesangelegenheit helfen. Und parallel dazu war ja auch die spontane Anfrage, wen die treffen sollen. Da war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass es nicht Svea geworden ist, denn ich finde Svea eine sehr interessante Figur und hätte sie gerne da nochmal gezeigt. So, dann kommt Kapitel 3. Kommen wir nämlich zu den verschiedenen Optionen. Kommen wir zu den Fröschen. Sergej erzählt ihnen, dass er in der Yps etwas über Wetterfrösche gelesen hat. Jetzt will er auch so einen. Zum Glück hört man unten im Brunnen eine ganze Menge Gequake. Es ist also an den 4 zu sehen, wie sie den Frosch kriegen. Oder ob sie sogar runterklettern. Hätten sie hier zum Beispiel gesagt, wir haben die Haarnadel und wir haben irgendeine Form von Schnur organisiert. Das hätten sie nämlich zum Beispiel bei Schund und Plunder organisiert. Ach Quatsch, Schund und Plunder, wie hieß der Laden noch? Jetzt komme ich selber durcheinander spät. Bei Plunder und Pfund organisieren können. Hätten sie auch versuchen können, nach dem Frosch zu angeln. Dann hätten sie nicht runterklettern müssen, das wäre alles ein bisschen schneller gegangen. Wäre jemand runtergeklettert, hätte er eine goldene Kugel gefunden. Und zwar in der Hand eines Skelettes in einem Prinzessinnenkleid. Wir merken alle, der Froschkönig. Die Kugel kann mit einer passenden Probe auf mentale Belastbarkeit genommen werden. Verliert er die Probe, verliert er geistige Gesundheit. Mit dieser Kugel hätten sie auch den Händler bezahlen können, theoretisch, oder sie später gegen irgendwas eintauschen. Sie hätten ja vorher sagen können, hey, wir kaufen das auf Pump, und hätten sie ihm dann die Kugel gebracht, hätte er deren Schulden als erledigt betrachtet. So, und außerdem hätten sie beim Frosch einen kleinen Angelhaken gefunden, der in der Froschpfote steckte. So, und mit dem kommen wir gleich zu, was der gebracht hätte. Dann hätten sie sich geprügelt, wäre es relativ egal gewesen. Ich hätte einfach so ein bisschen danach entschieden, für wen, also sie hätten wahrscheinlich gesagt, wir suchen den Schwächsten, der da ist, wäre irgendeine alte Dame gewesen. Und selbst die wäre noch relativ wehrsam gewesen, hätten sich mit der alten Dame geprügelt. Da wäre im Grunde ein Kampf, aber dem Kampf sehen alle im Umkreis gebannt zu. Es kommt ganz auf den Gegner an, wie das läuft. Einige dreckige Tricks führen dazu, dass die Zuschauer begeistert einige Konservendosen an den Ringrand rollen. Diese gelten als in Endstationen als Währung und sind die Belohnung für einen sehr coolen Kampf. Wenn sie den Kampf gewinnen, kommt Starov dazu und klopft den Jungs lobend auf die Schultern. Mach's gut, Buddy. Gerne. Ihr auch. Er erkennt ihren Sieg absolut an und ist völlig beeindruckt. Also sie hätten sich Starov auf jeden Fall zum Freund gemacht damit. Was gleich wichtig, warum es immer ein verschiedenes Ende gibt. Und dann ist die Version, die wir hatten mit der Lehrerin. So. Da haben die Jungs ja noch so eine ziemlich große Schlägerei draus gedreht. War es da oder war es nach der Kneipe? Weiß ich gar nicht. Helfe mir jemand, war es da oder war es nach der Kneipe? Wann haben sie sich geprügelt? Nee, da. Da, ne? Der ist auch schon müde. Ich glaube jedenfalls da. Ist ja auch egal. Wenn nicht, können ihr alle jetzt rumflamen und sagen, Hauke ist saumäßig dumm. Genau, vor der Kneipe habe ich geprügelt. So, das war überhaupt nicht vorgesehen, dass sie sich da prügeln. Aber ein bisschen Freiraum muss man denen geben. Ich fand das cool, dass sie dann sich den Dicksten rausgesucht haben. Da habe ich die Versionen so ein bisschen gemischt. Habe eben das mit den Konservendosen reingebracht. Und so, das mit der Lehrerin war so vorgesehen, dass sie die dann eben küsst, dass sie ihr den Zettel geben. Und das mit der Busscheibeneinschlaghammerhalterungsvertriebsgesellschaftsvorstand, mit dem Busscheibeneinschlaghammerhalterungsvertriebsgesellschaftsvorstand, war so vorgesehen, dass ihr dann aufpasst und da waren mehr als einer der oder eine, die im Twitter echt gut aufgepasst haben und zum Glück geholfen haben. Und ja, die Prügelei, was soll ich dazu noch sagen? Eddie hat tatsächlich Pech gehabt. Also er war wirklich stark. Also er war wirklich, wirklich gut. Das war der zweitstärkste Gegner, den sie begegnen konnten in der Runde. Und er hat sich echt gut geschlagen und hatte wirklich Pech einfach, dass er da eine 20 gewürfelt hat und so dermaßen eine aufs Fressbrett bekommen hat. Denn auch wenn Eddie viel redet und ich ihn viel verarsche, er hat wirklich einen enorm guten Kampfwert einfach. Also er ist definitiv der stärkste von den Vieren, was Kämpfen betrifft. So. Und dann kommen sie zu Sergei zurück und bekommen ein Stück vom Zettel. In ihrem Fall zwei, denn sie haben ja natürlich super hart verhandelt. Es gibt also nur noch eine letzte Aufgabe zu bewältigen. Und diesmal will Sergei von ihnen seinen Flummi zurück. Im Hammerwerfer. Da war ein bisschen wichtig, wie sie eigentlich reinkommen. Denn hätten sie den Angelhaken-Dame von dem Frosch gekriegt, hätten sie an der Seitentür sich mit Schlösserknacken in die Kneipe schmuggeln können. Sie haben das Codewort bekommen als dritte Variante, so konnten sie sich vorne den Eintritt holen. Hätten sie sich geprügelt und die Anerkennung von Starov bekommen, hätte er ihnen am Eingang gesagt, hey, die Jungs sind okay, lass sie mal rein. Und so führte jeder Weg letztendlich dazu, dass sie reinkamen. Hätten sie aber einen der Wege komplett versiebt und hätten zum Beispiel vorher diesen Haken gekriegt, hätten sie es auch kombinieren können. Sie hatten ja diese Haarnadel, hätten sie von Vanessa kriegen können. Und damit hätten sie sich auch ins Freie quasi dann arbeiten können. In der Bar kommt dann das Wimmelbild. Da hat Nils es leider relativ schnell gelöst. Da muss ich aber auch zu Alvins Verteidigung sagen, ich habe ihm es echt sauspät gesagt. Also er hatte super wenig Zeit leider, das zu machen. Dafür war es echt ein richtig gutes Bild. Also es war richtig cool. Ich fand, man hat es nicht sofort gefunden. Nils hat es halt relativ schnell gesehen. Da waren so viele Details versteckt, die richtig Spaß gemacht haben. Also ich glaube, das posten wir hundertprozentig nochmal irgendwo. Und ich finde diese Bilderrätsel cool. Das war ein neuer Versuch mit dem Wimmelbild. Ich hoffe, das hat allen gefallen. Wir schauen aber nächstes Mal, glaube ich, wieder, dass wir so ein Bilderrätsel wie beim ersten Mal machen. Das ist einfach ein bisschen schwieriger. So. Als die vier den Hammerwerfer verlassen, begegnet ihnen. Da ist die Situation, wo die Frage kommt, wer es eigentlich war. Da war ich völlig offen für Vorschläge. Es hätte jeder sein können. Natürlich ist ein bisschen ein Nachteil, dass die Jungs eigentlich alles umbringen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also sie haben eine ganze Menge Charaktere, die ihnen hätten begegnen können, haben sie schon kalt gemacht. Tore war sehr cool, denn ich hatte Tore tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Der war für mich nicht mehr existent, der war tot quasi. Und es war ganz cool, den zu holen, denn der konnte diesen coolen Panikaspekt reinbringen, den ich eigentlich haben wollte. Dass er ihnen das Gefühl gibt, ey, ihr müsst abhauen. So, und er hat die dann ja auch gewarnt. Hier habe ich gesagt, es kann alles sein. Zum Beispiel Svea. Da will ich nicht so viel verraten. Svea spielt tatsächlich eine sehr wichtige Rolle und sie haben an dieser Stelle immer wieder einen Bogen geschafft, an dem sie Svea nicht gesehen haben. Sie hätten sie an ein paar Stellen sehen können. Aber auch da darf ich leider nichts verraten, denn sonst spoilere ich echt zu viel für den nächsten Teil. So, es hätte alles sein können. Es hätte eine Drohung sein können, netter Hinweis, ein panischer Appell, so wie in diesem Fall. So. Außerdem hätte eine andere Person ihnen gesagt, dass sie sich schleunigst die spitzen Stifte besorgen sollen und mal die Packung ansehen, denn das dürfte sie interessieren. Dieser Hinweis ist an unseren vier leider völlig vorbeigegangen. Und sie tragen immer noch ein sehr wesentliches Stück vom Puzzle, dass das Rätsel um den ganzen Virus und um wie das alles passiert und was hier passiert, aufschlüsseln könnte und sie wissen es nicht. Dann haut die Person ab und die vier holen sich ihr letztes Stück Zettel. Sie haben natürlich dazwischen noch einen getrunken, rumlamentiert, ob sie nicht hier wohnen wollen und. So, und dann sind sie zu der Tür gekommen, am Lagerraum. Da mussten wir leider vorher eine Pause machen, weil wir wieder ein bisschen spät dran waren. Wir werden nächstes Mal, ich hoffe, das werden uns alle verzeihen, echt knallhart alle halbe Stunde eine Pause machen. Dann ist es halt manchmal so, dass wir während der Abstimmung ein bisschen rumlabern müssen und so. Aber wir müssen da echt ein bisschen härter vorgehen, weil so nervt es auch einfach am Ende von der Aufteilung für euch. Weil dann ist ein Teil mal 50, ein Teil ist mal 25 Minuten, das ist einfach blöd. So. So, es ist Professor Winterkorn. Da hatten wir hier live den Micha drin. Ich hoffe, das war so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich fand es sehr unterhaltsam, dass er live mit denen reden konnte durch die Tür. Und wie ihr wahrscheinlich vermutet habt, ist Professor Winterkorn hier definitiv der treibende Charakter. Denn er hat die Lösung zum Problem um den Tiers-Virus. Und wenn sie irgendwann die Geschichte aufschlüsseln sollten, hat es definitiv irgendwas in irgendeiner Form mit ihm zu tun. Das ist jetzt ein Major-Spoiler. So, als sie den Spangen, als sobald sie auf das Virus kommen und mehr darüber erfahren wollen, kommt die Umfrage, was die Durchsage ist. Da sind wir, glaube ich, schon bei der letzten Abstimmung. Die Kapitelnamen habe ich ganz vergessen. Mache ich jetzt einfach schnell noch. Haben wir ja nicht gemerkt. So. Das erste Kapitel hätte geheißen Chaos. Das zweite Kapitel hätte geheißen Am Anfang steht Ende. Das dritte Kapitel hätte geheißen Wo ist Waltraud? Und das vierte Kapitel heißt, da sind wir nämlich jetzt gerade, lieber ein Ende mit Schrecken. So, hier wäre es gewesen, nachdem die Durchsage endet, hören Sie auch schon erste Schüsse. Plötzlich hören Sie hinter der Metalltür Geräusche und es klingt, als ob jemand Professor Dr. Winterkorn aus dem Raum zerrt. Also das ist jetzt die Version, Achtung Bürger von Endstation, wir werden angegriffen zu den Waffen. Sie bekommen die Tür einfach nicht auf und das Chaos draußen wird immer lauter und deutlicher. Treten Sie ins Freie, wird das Chaos offensichtlich. Auf der Mauer stehen Unmengen von bewaffneten Frauen und Männern und feuern darüber hinweg ins Ungewisse. In der Dämmerung flimmern die Mündungsfeuer bedrohlich. Im Chaos rennt plötzlich die Person, die Sie vorher geschrieben haben, an Ihnen vorbei. Sie erklärt Ihnen, dass die Vagabunden angreifen und es ist an der Zeit zu verschwinden. Er wisse, wo es ins Freie geht und Sie sollten schnell folgen. Sie kommen an den Rand der Siedlung, wo ein kleiner Gang seitlich an der Mauer runterführt. Als Sie davor stehen, hören Sie plötzlich Sergei rufen. Sie entscheiden dann, ob Sie ihn mitnehmen oder zurücklassen. Das war tatsächlich ein bisschen die langweiligere Option, wobei kommen wir jetzt mal zu der spannenden, die Sie gewählt haben. Sie haben gewählt, dass Untote, also quasi Trauernde, den Ort attackieren. Und Sie haben sich entschieden, Sergei Starov zu retten, als er quasi gebissen wurde. Das führte zu Folgendem. Sie haben gesagt, wir retten ihn. Das ist gelungen und Sie haben es auch völlig richtig gemacht. Hätten Sie nicht gesagt, wäre er gestorben. Es bleibt an Ihnen, dann dem Sohn vom Tod seines Vaters zu erzählen. Sehr wichtig ist, ich muss mal eben nämlich hier gucken. Warum Sergei tot war, da habe ich nämlich eine feste Regelung, warum er gestorben war. Ach genau, der Nachteil war, wenn sie ihn nicht gerettet hätten, hätte Sergei das überlebt. Dann wären sie nämlich schneller gewesen. In der Zeit, die sie gebraucht haben, um den Vater zu retten, ist leider der Sohn gestorben. Und das führte dann eben am Ende auch dazu, hier habe ich gedacht, sie rennen sofort zur Mauer. Da muss ich mir aber auch selber eingestehen, da war ich einfach zu stringent. Da habe ich sie zu sehr in eine Richtung drücken wollen, ihnen zu wenig Freiheit gegeben. Und darum haben sie sich dann noch aufgeteilt, das Ganze ist entstanden. Und ich hätte ihnen dann tatsächlich erlaubt, sich durch die Gruppe durchzukämpfen oder einen Ausweg zu finden. Haben sie aber nicht gemacht und so hat es dann doch dazu geführt, dass sie letztlich zu der Mauer kamen, wo leider der arme Junge tot war. Dadurch kam dann Divan der Würger und der wäre nett gewesen. Er wäre vor allem ein sehr wichtiger Freund für den Verlauf des Abenteuers gewesen. Gunnar macht sich gerade den Hosenstall hinter der Kamera zu. Divan wäre vor allem ein sehr wichtiger Freund für den weiteren Verlauf des Abenteuers gewesen. Aber so hat er sie leider angegriffen. Sie mussten ihn leider außer Gefecht setzen. Und das Ende wäre auch alternativ gewesen, wenn nämlich Starov gestorben wäre, also wenn sie ihn zurückgelassen hätten. Hätten sie eine Gruppe wild gekleideter Männer gesehen, die den Professor auf die Ladefläche eines Wagens zerren und dann zur Vorderseite des Wagens gehen. Als plötzlich Trauernde aus dem Unterholz auftauchen, entsteht Chaos und die Männer öffnen sofort das Feuer. Ende. Und in unserer Variante war es eben so, dass sie Professor Dr. Winterkorn und Starov gesehen haben, die einen Unfall bauen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo unser Abenteuer endet. Und hier, wie schon gesagt, endet das Abenteuer und ich glaube, ich habe alles gesagt, was dazu noch zu sagen war. Ich hoffe es und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr schöne Runde und ich freue mich über jede Form von Fragen, die dazu auftaucht. Leider war ich nicht die ganze Zeit im Chat, was natürlich logisch ist, aber das wird die nächsten Tage wieder anders sein. Und vielen Dank für alle, die eingeschaltet haben. Es war eine ganz tolle Runde. Ich finde fast die beste vom Storyfluss. Nächstes Mal machen wir aber leider ein bisschen mehr Werbung. Dafür gibt es noch mehr geile Plot-Twists und es hat mir riesen Spaß gemacht. Dankeschön und bis bald.